So, den ersten Teil hatte ich überschrieben mit das Grundproblem hinter Heilung. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil, die Reich-Gottes-Perspektive. Wenn er reinguckt, Matthäus 9, Vers 35, ich bin immer noch da oben am Anfang, da heißt es hier, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und in diesem einen Vers ist eigentlich so viel drin. Ich glaube, da können wir den ganzen Vormittag schon mit dem einen Vers verbringen. Und das ist einfach so eine Zusammenfassung, kannst du sagen, von Jesu Dienst, den er dann weitergibt. Aber das ist so existenziell, dass wir das wirklich begreifen müssen. Und ich lese ja diese Bibelstellen immer mal wieder. Und gestern ist mir auch mal wieder was völlig Neues aufgefallen. Was mir so gefällt, ist nämlich das allererste, Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer. Das ist die Einleitung. Das allererste, was da steht, Jesus zog umher an allen Plätzen. Da gab es große Städte. Und es gab auch ein paar mickrige Dörfer. Und Jesus mit seinem Super-Mega-Dienst, der für Sicherheit der gesalbteste war in der ganzen Menschheitsgeschichte, hat es nicht strategisch so geplant: Wir gehen jetzt in den Mega-Ort, mieten die Mega-Halle und da kommen dann alle hin. Sondern Jesus ist tatsächlich auch in die kleinsten Dörfer gegangen. Und ich finde es so genial. Nicht nur irgendein Heilungszentrum, ja, Jesus will jetzt nicht ein neues Heilungszentrum in, was weiß ich, so errichten oder einen neuen Heilungstempel, der Millionen kostet, bauen, wo dann alle hinströmen. Sondern er möchte jeden Ort berühren. Und jetzt sage ich euch, ich habe gestern für mich ein Geheimnis entdeckt. Ich glaube, wenn wir diese Haltung nicht haben, in jedes Plätzlein zu gehen und an jeden Ort zu gehen, da steht nämlich das erste Mal dieses griechische Wort pas, pan, ja, was alles jeder heißt, dann werden wir auch nicht erleben, dass alle Krankheit und alle Gebrechen geheilt werden. Ich glaube, das ist hier in diesem Vers der erste Zusammenhang. Jeder Platz und jede Krankheit. Auch schon wieder ein ganz komischer Zusammenhang. Wenn du nur ein Heilungszentrum, ein Heilungstempel, der bis an den Himmel die Spitze reicht, bauen willst, dann wird da drin nicht jede Krankheit geheilt werden. Weil nämlich Gott nicht nur einen Platz berühren will, sondern die ganze Erde. Und Gottes Bewegung, das Reich Gottes, ist immer auf Ausbreiten aus. Er will nicht, dass es hier ein Zentrum gibt, wo Tausende herkommen, sondern er will hier, dass hier was entsteht, was Tausende Abbas Vaters in der ganzen Welt generiert. Das ist Prinzip der Ausbreitung. Das andere ist Prinzip Turmbau Babel. Ja, Zentren noch größer, noch der Oberhaus anbauen, am Schluss Antenne hoch, damit senden kannst in alle Welt. Jesus hat nicht gesagt, sendet per Fernsehen in alle Welt, sondern er hat gesagt, geht hin in alle Welt. Sag euch, es wird eine Bewegung Gottes am Ende kommen. Oh, Herr, vergib. Da wird das Fernsehen keine Relevanz mehr haben. Momentan wird es eine große Relevanz noch haben, aber am Ende der Zeit wird das Fernsehen und das Internet keine Relevanz mehr haben, weil es wird vor Ort wieder geschehen, weil Jesus gesagt hat, geht hin überall. Da braucht man das, was wir momentan machen werden, an Livestream, was ein Segen Gottes ist momentan. Aber am Ende der Zeit wird es nicht so sein, weil dann werden die Leute stark genug sein, an diese Plätze zu gehen und sie werden das Wort Gottes umsetzen und sie werden gehen. Sie werden nicht warten, dass die Leute zuschauen oder kommen, sondern sie werden hingehen. Ja? Und deshalb ist es so krass, was Jesus hier prophetisch als auf der Erde war gezeigt hat. Er ist in jeden Platz gegangen. Er hat nicht gesagt, das ist mir zu klein oder das ist mir zu groß oder das gefällt mir nicht, sondern das Gebiet, was ihm Jesus gegeben hat, was damals natürlich Israel war, da ist er hingegangen. Und das steht hier drin, an alle Städte, an die Großen und an die Kleinen. Und ist das nicht genial? Wenn du weißt, jetzt hast du wirklich einen Mensch, der ist von Gott gesandt und der sagt nicht, oh, wenn die Versammlung nicht größer ist wie 200 Leute, dann komme ich nicht. Das ist krass, aber wisst ihr, wie oft das im Reich Gottes in Anführungszeichen geschieht? Ich bin ein bisschen Insider. Ich habe einiges mitgekriegt. Und bei manchen denke ich, okay, bei aller Liebe und auch bei allem Verständnis, aber das kann es nicht sein. Jesus ist überall hingegangen. Und das ist schön. Und er geht auch in dein Zuhause. Ja? Und egal, ob du jetzt das große Licht oder das kleine Licht oder was auch immer bist, er geht überall hin. Und diese Botschaft müssen wir wieder predigen. Das ist vielleicht das Erste. Und ehrlich gesagt, ich habe es noch nie so bewusst gelesen gehabt wie gestern. Und es hat mich so berührt, weißt du, dass Jesus nicht unterscheidet zwischen der großen Stadt und der kleinen Stadt, zwischen einem Dörfchen, was vielleicht noch nicht einmal eine Versammlungshalle hat und wo man sich im Wohnzimmer trifft. Jesus geht überall hin. Und das ist die Einleitung. Und dann kommt's, und dann kommt ein Dreiklang. Und das ist auch so wichtig, dass wir diesen Dreiklang hören, weil dann steht, er lehrte und er predigte und er heilte. Und die drei Dinge kannst du nicht voneinander trennen. Ja? Jesus hat einen Lehrdienst gehabt, er hat gepredigt und er hat geheilt. Und es ist so wichtig, haben wir gestern schon gesehen, wahre, gute Lehre heilt. Ja? Heute früh am ersten Teil habe ich gelehrt. Hat es gut getan? Ja. Gute Lehre heilt. Sie heilt vielleicht nicht sofort primär körperlich, aber sie heilt doch unser ganzes Wesen. Und unser ganzes Wesen, wenn es geheilt wird, wird auch körperlich geheilt. Und irgendwann, nachdem die Lehre so nett war, habe ich mich selbst begeistert und ich habe angefangen zu predigen. Lehre und Predigt hängen manchmal ganz stark damit zusammen. Manchmal weißt du gar nicht, lehrst du jetzt mehr oder predigst du mehr. Und dann steht da noch was drin. Also Lehre ist wichtig, deshalb lehre ich heute auch viel. Und auch in Zukunft, wenn er mich wollt, ich werde viel lehren. Ich finde gute Lehre genial. Und vor allem, ich sage euch ein was, gute Lehre ist nachhaltig. Und schlechte Lehre leider auch. Ja? Wenn du mal schlechte Lehre gegessen hast, da brauchst du aber lange Grundreinigung, bis manches draußen ist. Manche Leute, möchte ich sagen, denen wünsche ich wirklich mal, dass sie, darf ich das hier sagen, diese schlechte Lehre auskotzen können. Dass alles, was da falsch drin ist, rauskommt. Und er predigte nicht irgendwas, ist es? Das ist nämlich hier auch präzise beschrieben. Er predigte das Evangelium des Reiches Gottes. Ja, das ist die Botschaft, die Jesus sagt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wir haben ganz viel gepredigt. Wir haben vielleicht sogar gepredigt über Heilung und dann wurde geheilt. Aber Jesus hat nicht über Heilung gepredigt, sondern er hat über das Reich Gottes gepredigt und dann kam Heilung. Ja? Und das steht hier nämlich explizit drin, und zwar nicht nur an dieser Stelle. Ihr könnt das Evangelium dann gerne und die Bibel nachforschen und könnt alles überprüfen, was ich hier sage. Es steht öfter drin, Jesus predigte das Evangelium des Reiches. Und das Reich Gottes heißt, es ist mehr. Heilung ist ein Aspekt vom Reich Gottes. Das Reich Gottes ist ein ganzes Reich, da kommt eine himmlische Größe. Ja? Wir haben wahrscheinlich viel zu wenig Ahnung wirklich vom Reich Gottes, weil wir uns so auf einzelne Schwerpunkte konzentriert haben. Und wenn ich die Leute frage, was ist denn das Reich Gottes? Oh mein, irgendwann hatte mal jemand in Heidelberg über das Reich Gottes gepredigt. Ich saß daheim und mir ist, Entschuldigung, hier schlecht geworden. Der hat jetzt nur wirklich null Ahnung. Ja? Reich Gottes ist, da gibt es ein geistliches Reich. In dem geistlichen Reich gibt es einen Herrscher, das ist Gott, der Vater. Und dann gibt es einen König, das ist Jesus. Und dann gibt es so viel andere, ja, was dazugehört. Da gibt es die Engel, dann gibt es bestimmt himmlische Städte und alles Mögliche. Wir haben so wenig Vorstellung, aber Jesus hat gesagt, das hier, dieses himmlische Reich ist nahe herbeigekommen. Ja? Stellt euch mal vor, wir könnten jetzt sehen, Gott würde uns die Augen aufmachen über das himmlische Reich. Dann siehst du jetzt das neue Jerusalem. Im Hebräerbrief steht ja ein bisschen was. Das neue Jerusalem. Du siehst die Engel. Du siehst inzwischen, damals noch nicht, aber inzwischen siehst du das Blut von Jesus, was besser redet wie das Blut von Abel. Und du siehst diese Dinge, die sind ja im Geist, die sind ja real. Wir sehen sie zwar meistens leider nicht, aber Jesus hat darüber gepredigt, damit wir sie sehen. Nikodemus sagte sogar, du musst es sehen, damit du eingehen kannst. Ja? Stellt euch mal vor, wir würden jetzt das Reich Gottes sehen. Wir würden sehen, wie da die Engel stehen. Glaubt ihr, dass heute Engel im Raum sind? Stellt euch mal vor, du würdest jetzt den Engel sehen, der neben dir steht. Und du würdest vielleicht sehen, dass er dich berühren will. Und du würdest vielleicht sehen, dass er seine Hand da auf dein Herz legen will. Und du würdest es sehen. Und du wirst in diesen Bereich eintreten. Deshalb sagt er, das Reich Gottes ist nahe. Ja, es ist zum Greifen nahe. Das Wort, das ist interessant. Das griechische Wort, engizomai, was da drin steht, das steht jetzt da nicht auf meiner Ding. Das heißt, es ist zum Greifen nahe. Das heißt, du kannst es berühren. Und wenn du das Reich Gottes, wenn du zum Beispiel hier neben dir, es steht ein Engel, und der Engel macht seine Hand auf dich drauf. Glaubst du, dass in deinem Herzen Heilung geschieht? Und wenn du es siehst, wenn du plötzlich in dieser Dimension drin lebst, dann ist Heilung normal. Warum? Gehört Krankheit zum Reich Gottes? Nein. Es ist ausgeschlossen. Ja? Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, die Dämonen fahren aus, ich glaube, das ist Matthäus 12 irgendwo, und es ist der Beweis dafür, dass das Reich Gottes heruntergekommen ist. Wenn das Reich Gottes kommt, geschieht Befreiung und Heilung. Wenn Heilung und Befreiung geschieht, kommt noch lange nicht das Reich Gottes. Versteht ihr? Auch wieder hier. Ja? Es geht hier um das Größere, Jesus predigt das Evangelium des Reiches. Es gibt viele Propheten, zum Beispiel Rick Joyner sagt, wir haben lange Zeit das Evangelium der Errettung gepredigt. Dann sind Leute errettet worden. Dann haben wir das Evangelium der Heilung gepredigt. Dann sind Leute geheilt worden. Dann haben wir vielleicht sogar ein Evangelium des Wohlstandes gepredigt, in guter Art und Weise. Leute haben es ergriffen, sind reich geworden. Alles Aspekte, die wahr sind. Aber am Ende werden wir wieder das predigen, was Jesus gepredigt hat, nämlich das Evangelium des Reiches. Und dann werden Leute in das Reich Gottes eintreten und weil sie eintreten, werden sie geheilt sein, sie werden befreit sein, sie werden reich werden. Es wird alles Gute geschehen, was es im Himmel gibt. Letztendlich heißt diese Botschaft von Jesus, der Himmel kommt auf die Erde. Und im Himmel gibt es keine Krankheit, im Himmel gibt es keine Armut, im Himmel gibt es keine Belastung, im Himmel gibt es keine Depression und so weiter. Wenn das Reich Gottes kommt, dann ist Heilung ein Ausfluss vom Reich Gottes. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das sehen und dass wir auch das jetzt predigen, das Ganze. Dass wir zu der Grundbotschaft von Jesus zurückkehren. Er predigte das Reich Gottes, das Evangelium, gute Nachricht ist das, keine schlechte, die gute Nachricht vom Evangelium des Reiches Gottes und Heilung kam. Und wenn wir predigen vom Reich Gottes, und das ist der unangenehme Aspekt, dann kommt auch Konfrontation mit allen anderen Reichen. Das Reich Gottes und das Reich dieser Welt passen nicht miteinander. Das Reich Gottes und das Reich des Todes passen nicht zusammen. Und das Reich Gottes und das Reich des Teufels passen ebenso wenig zusammen. Das heißt, wenn wir vom Reich Gottes predigen, werden genau diese Dinge konfrontiert und dann sind wir endlich da, wo wir eigentlich hingehören, nämlich an dieser Spannungsschiene, ja, wo zwei Reiche, ja, gegeneinander gehen. Und du kannst auf einem Platz hier nicht Reich Gottes und Reich des Teufels gleichzeitig haben. Wenn das Reich Gottes kommt, dann ist es im Angriff gegen das Reich des Feindes. Und der, der das Evangelium des Reiches Gottes verkündigt, ist der Angreifer. Und deshalb werden all diese Dinge geschehen, ja, die zum Reich Gottes gehören, dass das andere weg muss. Und teilweise werden wir erst dann, wenn wir das wirklich verkündigen, merken, was da denn eigentlich alles dagegen aufsteht. Weil es werden Dinge aufstehen und wir werden auch manche Dinge merken in uns, wo wir ohne es vielleicht wirklich bewusst zu merken, lange Jahre lang irgendwo weltlich gedacht haben, eben überhaupt nicht Reich Gottes gemäß, wo wir weltlich gelebt haben oder wo wir noch gebunden waren. Oder wo plötzlich wir merken, an einer Stelle sind wir tatsächlich krank, die Krankheit haben wir auch lange Zeit ignoriert, aber Jesus will gar nicht in keinster Weise, dass wir irgendeine Krankheit, die wir schon 20 Jahre mit uns rumgeschleppt haben, weil wir gesagt haben, das ist ja irgendwie nicht so schlimm, ich muss halt damit leben. Auch das stört ihn. Weil, wenn jetzt dein einer kleine Finger, den kannst du nicht richtig bewegen, kannst vielleicht damit leben. Aber glaubst du, dass du im Himmel so leben wirst? Also, wenn das Reich Gottes kommt, wenn der Himmel auf Erden kommt, dann stört ihm alles. Es stört ihm alles, was nicht perfekt ist. Und das ist ein gutes Stören, weißt du, und das ist auch kein perfektionistisches Denken, sondern das ist Gott der Perfektion, der uns liebt, umzugestalten in sein Bild hinein. Ja? Und dann kommt dieser ganze Komplex der Heilung und der Stärkung. Und ich sage es nochmal, diese drei wesentlichen Komponenten, die immer erwähnt werden bei Matthäus. Das erste ist Lehre, das zweite ist Predigt und das dritte ist Heilung. Und da wir jetzt bei diesem zweiten Aspekt der Predigt sind, des Wortes Gottes, glaubt ihr, dass das Wort Gottes was ganz, ganz Wichtiges ist? Ja, was Zentrales, Lehre, Predigt, Heilung. Machen wir einen kurzen Break und ich gebe mal der Frau Predigerin. Glaubt ihr, dass Frauen auch predigen dürfen im Neuen Testament? Ja, Halleluja, natürlich. Ja. Wenn jetzt jemand Nein gesagt hätte, dann hat er jetzt ein Problem, weil jetzt möchte meine Frau auch mal was sagen.
Ich fange auch nochmal mit dem kleinen Pult an. Ja, Robert hat schon gesagt, das Wort heilt auch und ich will über das Wort sprechen, das heilt, das Wort, das Heilung freisetzt. Der Mensch lebt vom Wort Gottes. In Matthäus 4, Vers 4 steht, wo Jesus in der Wüste versucht wird, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Das Wort, das Gott spricht, das dient uns zum Leben und es dient uns zur Heilung. Ich bin auch über dem Wort jedes hängen geblieben. Das ist nämlich auch wieder das gleiche Wort Pas im Griechischen. Das heißt, sowohl jedes einzelne Wort, das Gott spricht, dient zum Leben, und aber auch das Wort in seiner Fülle und in seiner Ganzheit dient zum Leben. Du kannst dir ein Wort rauspicken und es wird dir Leben geben. Und manche sind vielleicht auch einseitig, sind irgendwo auf einem Wort, aber das ganze Wort und das Wort in seiner Fülle, es dient dir zum ganzen Leben. Jesus will nicht, dass wir ein bisschen leben, sondern er will, dass wir das Leben in Fülle haben. Und das ist durch das ganze Wort, das von Gott ausgeht. Leben heißt auch Heilung. Das, was zum Leben dient, das geht auch gegen alles, was Krankheit bringt, was Tod bringt, was Schwachheit bringt. Es ist die Kraft des Lebens, die dagegen geht und die das Leben freisetzt und die auch heilt. Das Wort Gottes geht in die Richtung zu leben und das heilt uns. Robert hat schon ein paar Mal jetzt gesagt, predigen und heilen, das gehört zusammen. Nicht die einen predigen und die anderen heilen, sondern in der Predigt kommt die Heilung. Jesus sandte die Jünger, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. In einem Wort steht es da. Psalm 107 steht, er sandte sein Wort und heilte sie. Es geschieht in einem Zug, das Wort und die Heilung, die freigesetzt wird. Dann gibt es diese Geschichte, die wir gestern auch schon mal gehört haben, vom Hauptmann, der zu Jesus kommt, weil der Diener krank ist. Und der Hauptmann sagt zu Jesus, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Der Hauptmann hat es total verstanden, es ist nur ein Wort nötig und in dem einen Wort ist die ganze Kraft, die Heilung freizusetzen. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Das heißt, als Jesus dann das Wort gesprochen hat, ist er geheilt worden. Nicht erst, als der Hauptmann nach Hause gekommen ist, sondern in dem Moment ist die Heilung geschehen und er war nicht mal dabei. Der musste nicht mal das Wort selbst hören und ist trotzdem geheilt worden. Und ich glaube, es war trotzdem nötig, dass Jesus es gesagt hat. Es steht ja drin, also Jesus spricht, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und Jesus freut sich über den Glauben des Hauptmanns. Und er hätte jetzt auch sagen können, der hat Glauben. Also muss ich nichts mehr machen. Der Glaube hat es schon bewirkt. Nein, es wird nochmal ausgesprochen. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das Wort setzt die Heilung frei. Ein Beispiel, ein Negativbeispiel. Diese Woche auf der Arbeit habe ich es erlebt. Ich habe immer so das Gefühl gehabt bei uns auf der Arbeit, so mit Lästern und so, das gibt's eigentlich kaum. Wir haben irgendwie gehen respektvoll miteinander um, achten uns, unterstützen uns. Und diese Woche habe ich irgendwie was ganz anderes erlebt. Ich hatte bei mir gegenüber zwei sitzen, die haben gelästert, so richtig, über eine andere Mitarbeiterin. Ich habe nicht genau verstanden, warum. Aber es war so dieses negative Reden und das war richtig eine Kraft da, das konnte man richtig spüren, dass da was Negatives rauskommt. Dann kam noch eine Dritte dazu, hat sich dazugestellt und hat wirklich nochmal eins draufgelegt. Und dann ist mir der Kragen geplatzt. Und ich habe gesagt, ihr halt, so kenne ich das hier nicht. Ja, das ist nicht das Team, wie ich uns kenne. Ja, das also mir hat es echt gestunken. Ja, und dann war auch Ruhe. Und ich sage nicht schnell was, ja. Also ich denke, die Kollegen waren wahrscheinlich auch erstaunt. Aber es war irgendwie nötig. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, das ist die Welt, ja, die machen das halt. Aber zum einen, die haben auch eine Verantwortung, die müssen das auch nicht, ja, bloß weil sie die Welt sind. Zum anderen gibt es in der Gemeinde auch vieles Ähnliche. Wir haben jetzt erst beim Frühstück heute Morgen geredet, vielleicht kennt ihr das auch? Einer hat erzählt, man war in einem Gottesdienst, war richtig gut, du bist berührt, du hast was mitgenommen und dann gibt es irgendwie eine Pause und dann kommt jemand auf dich zu und redet irgendwie so negativ, dass mit ein paar Sätzen das ganze Gute zerstört ist. Ja, und das ist im Reich Gottes geschieht das oder in der Gemeinde, im Reich Gottes nicht. Das ist nicht das Reich Gottes, sondern das ist die Gemeinde. Und es gibt genug Beispiele, auch wie Leute über sich reden, über sich denken, über ihre Probleme und Krankheiten. Das setzt nicht die Heilung frei. Und ich glaube, dass wir können nicht einmal das Negative reden und uns dann umdrehen und dann wieder das Gute reden und sagen, ja, du sollst geheilt sein und dann zum anderen, oh, das und das und das, ja. Sondern, ja, Gott will wirklich durch unsere Worte auch heilen und will uns irgendwo in eine Position reinbringen, wo unsere Worte Heilung bewirken. Und nicht nur mal am Sonntag oder mal, wenn wir für jemanden beten, sondern auch im Alltag und auch in der Familie, wo das Wort Heilung bringt. Ja, warum hat das Wort so eine Kraft? Hebräer 1, Vers 3 steht, er trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Eine andere Übersetzung ist, da steht, er hält das Universum zusammen durch sein Wort. Ja, das ist die Kraft seines Wortes, die so stark ist. Und das ist sein Wort, das diese Kraft freisetzt. Und du findest es tatsächlich diese Kraft, wohin du schaust, dass die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Es liegt an seinem Wort. Dann habe ich noch so eine ganz starke Stelle gefunden in der Offenbarung. Da gibt es eine Vision von Jesus. Und ich lese das vor ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Also der Name von ihm ist das Wort Gottes. Jesus selbst ist das Wort Gottes, steht auch in Johannes. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist das Wort. Das heißt, es gibt dieses Wort, wenn du es frei aussprichst, das bringt ihn zum Handeln. Da kommt er selbst rein mit seiner ganzen Kraft und ändert die Dinge nach seinem Plan. Und so wie er das möchte. Und dann ist es seine Kraft, die wirkt gegen die Sünde, denn es steht, sein Gewand ist in Blut getaucht. Ja, das Blut ist sein Blut, das die Sünde überwunden hat. Ja, und seine Kraft wirkt zur Erlösung von der Sünde und gegen alles Böse und es bringt Heilung und Erlösung. Jetzt habe ich gedacht, wie finde ich denn jetzt dieses Wort, ja, dieses Wort, das das bewirkt, was ihn zum Handeln bringt. Du kannst ja jetzt, in der Bibel steht so viel von seinem Wort drin und es ist alles sein Wort. Ja, du kannst jetzt hingehen und sagen, sei geheilt, ja, weil es steht drin, es ist sein Wort. Und du kannst auch ein Schema draus machen, von einem zum anderen gehen, sei geheilt, sei geheilt, sei geheilt, alle müssen geheilt sein. Aber ich glaube, es geht anders. Er hat nicht zu jedem das Gleiche gesagt. Zum einen hat er gesagt, den hat er den Schlamm auf die Augen gemacht, weil er blind war und er wurde geheilt. Jesus ist nicht festgelegt, dass er immer das Gleiche tut und sagt, sondern er ist so individuell und persönlich. Es kann sein, er sagt zum einen, komm mal zur Ruhe. Ja, ich kann dich erst heilen, wenn du mal ausruhst. Es kann sein, er sagt, vergib mal deinem Großvater oder lass deine Kinder los. Ja, Jesus ist so, so persönlich. Und heute sind so, ja, auch andere Probleme, sag ich mal, teilweise wie früher. Wir haben heute Facebook, wir haben mediale Beeinflussung, wir haben 5G, ja. Was sagt Jesus? Was ist sein Wort dazu? Ja, also ich glaube, ein Schlüssel ist wirklich, ihn zu kennen, ihn zu suchen und ihm ja so nahe zu sein, wie wir es können, um auch zu sehen, was möchte er jetzt sagen? Was sagt er zu dieser Situation? Was sagt er zu diesem Menschen, der Hilfe sucht, der ihn jetzt braucht? Und ich glaube, wenn das geschieht, ja, wenn wir das sehen, was er tut, dann können wir das aussprechen, ja. Und dann ist es nicht so, dass ich was sag und dann wird Jesus aktiv, sondern er ist aktiv und ich sehe das, was er tun möchte. Und ich sag's eigentlich nur noch und ich tu's auch nur noch. Jesus hat mal gesagt, er tut nichts von sich selbst. Ja, sondern nur das, was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Und ich glaube, dass diese Abhängigkeit ganz wichtig ist. Auch wir sollen nichts aus uns selbst tun. Ja, selbst wenn wir was aus der Bibel rausziehen, können wir es immer noch selbst tun. Ja, weil wir sagen, das steht und ich nehme es und ich tue es selbst. Ja, und dass wir sollen wirklich in der Abhängigkeit zu Jesus handeln und auch sprechen. Ja, und das sagen, was Heilung freisetzt. Und es ist auch ein Teil der Verantwortung, die wir haben, uns auf den Weg zu machen und uns auch Zeit zu nehmen, Zeit mit Jesus zu verbringen und weiterzugehen. Ja, jetzt gebe ich wieder weiter.
Ich liebe diesen Ansatz, von verschiedenen Richtungen zu kommen. Diese Stelle von dem Hauptmann. Ich weiß nicht, wer von euch die Bibel mal ganz klar gelesen hat. Sagt ja der Hauptmann, sprich nur ein Wort, da wird mein Diener gesund. Dann würdest du erwarten, dass Jesus ein Wort der Heilung spricht. Oder? Tut er aber nicht. Wisst ihr, was Jesus sagt? Es werden Leute kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden und werden mit Abraham am Tisch sitzen. Aber die Leute von diesem Reich werden hinausgeschmissen werden. Das spricht Jesus. Und auf dieses Wort hin wird der Knecht geheilt. Wisst ihr, der Knecht war ein Heide. Und Jesus hat gesagt, es werden kommen vom Osten, vom Westen, vom Norden und vom Süden. Sie werden zu Abraham kommen. Und diese Prophetie hat Heilung gebracht. Es kann was ganz anderes sein, was Heilung bringt. Eine Prophetie oder das, was Mire gesagt hat. Wir müssen wirklich weiterdenken, dann kommt mehr Heilung. Ja. Und das Reich Gottes ist so groß. Ehrlich, wir haben noch so wenig begriffen. Ja. Eines, was ich total, also mit Sicherheit glaube, dass wir manchmal im Geist beten können, dass du mit deinen Ohren gar nicht hörst, aber du bist so in der geistlichen Welt, dass du in die geistliche Welt reinsprichst und es bewirkt was. Ja. Und wir haben so unser Schema, wie wir, also in unser Schema zu denken, muss alles reinpassen. Aber das ist falsch. Unser Schema zu denken muss sich weiten, dass es ins Reich Gottes reinpasst. Und wenn wir unser Denken nicht weiten und wenn Gott nicht unser Denken weitet, dann werden wir das, was Jesus alles tun kann, nicht erfassen. Und dann wird es auch nicht durch uns fließen. Ihr kennt ja diese Stelle von dem Trichter, oder diese berühmte Beispiel, ja? Dass Gott da oben mit der Gießkanne ist und da oben ist ein Trichter. Nur das Problem ist, dass unser Verstand der Trichter ist, verkehrt rum. Und Gott ist mit der Gießkanne, gießt aus alles Gute und dann ist da oben der Trichter und dann kommt ab und zu noch mal ein Tröpfchen rein. Aber ich glaube, das ist die Wahrheit. Unser Denken ist durch unsere Erziehung, durch all unser weltliches Denken, all das griechische Denken, wo ich jetzt nicht drauf eingehen kann, all das, was überhaupt nichts mit dem biblischen Denken zu tun hat, so eng geworden, dass ab und an mal ein Tröpfchen von der Gießkanne runterkommt. Ja? Und umso wichtiger ist, dass wir uns auf die Suche machen und dass Gott echte Salbung schenkt, ja, die das Reich Gottes wieder aufschließt. Ich muss jetzt zurückkommen zu meinem Bibeltext. Weil wir wollen uns ja trotzdem noch ein bisschen mit dem Bibeltext beschäftigen. Aber am Schluss, was es heißt hier, wir sind ja immer noch bei dem ersten Vers, ja, weil der so wichtig ist. Alle Städte, er lehrte, predigte und heilte. Und jetzt kommt dieser Abschluss. Jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ja, und da haben wir jetzt halt nochmal dieses biblische, zweimal dieses biblische Wort, jedes. Und es steht zweimal, es steht bewusst zweimal, damit man es nur auch wirklich nicht überlesen kann. Ja, jede Krankheit und jedes Gebrechen. Ja, also zweimal jeder. Und es ist dieses zweite alle. Ja, und da ist es jetzt was, deshalb habe ich das jetzt hier mal dazu geschrieben. Könnt ihr mal da so kurz reingucken. Wir haben hier diese Bezeichnung, die das deutsche Wort Krankheit, das heißt im Griechischen Nosos. Und dann haben wir das Wort Gebrechen, Malakia. Das kennst du vielleicht, ja, da kommt unser deutsches Wort Makel davon her. Und ich glaube, das sehen wir schon ein bisschen, weil Jesus das ja hier aufteilt, er heilte nicht nur allgemein, sondern ich glaube, dass wir hier was sehen. Jesus heilte alles Akute, das ist eine Krankheit, aber er heilte eben nicht nur alles Akute, wenn jetzt jemand gerade erkrankt ist, aktuell, sondern er heilte jeden Makel, jedes chronische Leiden, würde ich sagen, und sogar noch mehr, was über ein chronisches Leiden hinausgeht, sondern, sag es jetzt mal, was sogar angeboren sein kann. Ja? Es gibt Leute, die haben einen Makel. Ja? Die sind nicht makellos. Ja? Und Jesus will das heilen. Ja? Und das ist so krass, weißt du, weil du halt hier wirklich drin stehst, und deshalb liebe ich das ja, dass das Wort Gottes teilweise so präzise ist, dass Jesus wirklich sagt, alles Akute, ja, gehe ich an und alles, was so richtig tief in der Struktur drin ist, wo jeder Mediziner sagen würde, das ist eigentlich angeboren oder sonst so weiter, das ist unheilbar, das ist chronisch. Ja, für Jesus ist es halt ein Makel, aber im Himmel gibt es keinen Makelpunkt. Ja. Deshalb, wenn er der Heiler ist, sagt er, und er macht hier keinen Unterschied. Ja? Er sagt, er heilt jetzt mal jede Krankheit und für das andere spendet er ein bisschen Trost. Nein, in gleicher Weise, er heilt jedes Gebrechen und er heilt jeden Makel. Ja? Und das ist für mich so wichtig, dass das so tief in unsere Überzeugung reingeht, alles, was nicht der Perfektion entspricht, will Jesus heilen. Und das dürfen wir auch dann, weißt du, entspannt sehen. Wir müssen uns ja nicht perfekt machen, wir müssen uns nicht selbst heilen. Das geht ja nicht. Schon mal probiert, einen Makel von dir wegzukriegen? Das ist ganz, ganz schlimm. Ja? Aber wenn Jesus sogar unsere Makel wegmachen will, heißt das, Und das ist dieses Gesamtkonzept. Er will eine tiefgreifende Veränderung von uns. Und da sehen wir es jetzt schon. Heilung ist eigentlich hier in dem Kontext schon mehr, wie wir meistens denken. Ja? Es ist sowas, wie Jesus sagt, ich will die Welt in meine Struktur zurückbringen. Und das ist Evangelium des Reiches Gottes, weil alles hier soll wieder so werden, wie es im Reich Gottes ist und sein wird. Und wenn das Reich Gottes auf die Erde kommt und wenn es zum Greifen nahe ist, dann muss ich sehen, dass alles in die Gestalt überführt wird, die es im Himmel haben wird oder schon gehabt hat. Und das ist das Konzept der Heilung. Und das, wenn wir das so sehen, dann werden wir viel größer denken, ja, und jetzt sagen, so, okay, da habe ich jetzt halt einen Schnupfen, der Schnupfen ist weg. Ich bete für einen Schnupfen, der Schnupfen ist weg. Aber Jesus wird mehr wollen, wie dass nur der Schnupfen weg ist, sondern er wird dein Leben so verändern wollen, dass du immun wirst gegen jede Erkältung, die im nächsten und im übernächsten Jahr kommen kann. Ja? Und dieses Wort, das werden wir dann noch sehen, was hier nämlich steht, er heilte, das ist ein Wort im Griechischen, was eben genau diesen Aspekt betont. Ja, hier geht es um eine Grundausrichtung, um eine Grundveränderung. Und wir haben zu oft leider auch in der Gemeinde, oh, wir haben ein akutes Problem, Jesus löst bitte das akute Problem, damit es ein bisschen besser wird. Aber eigentlich kommt ja Jesus nicht nur um die akuten Probleme zu lösen, sondern er kommt, um uns umzugestalten in sein Bild. Wenn wir umgestaltet werden in sein Bild, werden die akuten Probleme automatisch mit gelöst. Aber wenn die akuten Probleme gelöst werden, werden wir eben noch lange nicht umgestaltet in sein Bild. Ja? Und wenn Jesus kommt hier, beschreibt er dieses Ding, er möchte, dass wir umgestaltet werden in sein Bild. So, jetzt gehen wir mal da ein bisschen weiter. Jetzt, als er seine 12 Jünger herangerufen hatte, jetzt Vers 10, Vers 1 hatten wir schon, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Er sandte sie aus, habe ich vorhin schon gesagt. Wenn ihr aber hingeht, predigt, indem ihr sagt oder sagend, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Also, da kommen jetzt verschiedene Aspekte, die die Jünger tun sollen. Der erste ist, und das habe ich jetzt, das seht ihr hier im Vers 8, heilt die Kranken. Das kann ich genauso gut übersetzen, stärkt die Schwachen. Wobei die letzte Übersetzung wahrscheinlich sogar eigentlich noch ein bisschen besser ist. Also hinter jeder Krankheit steckt eine Schwachheit. Und deshalb ist Jesu Ansatz dahinter, grundsätzlich die Schwachheit in uns drin zu stärken, damit wir immun werden gegen die Krankheit. Dann gibt es was, natürlich kann ich das jetzt auch rein real sehen, weckt die Toten auf, ja. Es gibt körperlich Tote, die Jesus auferweckt hat, aber es waren gar nicht so viel, wie die Bibel sagt. Von den Jüngern lese es mal gar nicht, dass sie einen Toten aufgeweckt haben. Ich glaube real, wir werden Tote auferwecken. Aber hier, dieses Wort sagt eben noch was anderes, ja. Dieses Wort Egeiro, ja, ist eigentlich das Wort, was biblisch Erweckung heißt. Ja? Hier geht es auch um ein erweckliches Handeln. Und du kannst eben nicht nur tot sein körperlich, sondern du kannst seelisch und geistlich tot sein und schlafen. Ja? Wie viel Prozent von uns schlafen denn im Geist? Ich will es jetzt nicht ausrechnen, aber ich glaube, das brauchen wir dringend, dass Erweckung geschieht unter uns Gläubigen, dass wir wieder wach werden. Wir sind eingeschlafen aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe. Ja, wir haben kein gutes Essen bekommen, wir sind vernachlässigt und irgendwann schläft unser Geist ein. Ja, und jetzt werden die Jünger ausgesandt und sagen, es sind verschiedene Aspekte, die Schwachheit muss gestärkt werden und da, wo die Leute eingeschlafen sind, da müssen sie wieder wach werden. Wie werden sie wach, indem der Geist Gottes wirkt und irgendwo tief in uns einfach wach kitzelt? Ja? Und das Schöne, dieses Wort weckt Tote auf oder ja, hier aufwecken, heißt eigentlich von der Grundbedeutung, wenn du aufwachst früh am Morgen, was machst du als erstes? Ja, ich weiß nicht, ob man es heute immer noch als erstes macht, aber früher hat man es gemacht. Man ist aufgestanden. Ja? Ja, wisst ihr, Jesus wurde auferweckt oder er stand von den Toten auf. Ja? Also wenn du erweckt wirst, dann stehst du auf. Wenn du gesund bist und am Morgen aufwachst, dann bleibst du nicht den ganzen Tag im Bett liegen, sondern dann stehst du auf. Du bleibst nicht liegen, sondern du stehst auf. Und hier geht es genau um das. Die Toten, die Schlafenden sollen aufgeweckt werden und sie sollen aufstehen. Denn wir können im Geist tot rumliegen. Welche Bibelstelle sagt uns das? Hesekiel 37. Er sah ein weites Feld und es waren lauter Totengebeine. Ja? Und dann hat der Prophet geweissagt, und dann sind sie zusammengekommen, aber sie waren immer noch tot. Und dann muss der Weissagen, dass der Geist Gottes kommt, und dann sind sie aufgestanden zu einer Armee. Ja? Und das ist genau das hier. Hier gibt es einen Dienst, der geschieht in dem ganzen Komplex Heilung, wird der zusammengefasst, dass da was kommt, dass die tote Armee nimmer schläft, sondern aufsteht und zur Armee wieder wird. Ja, das heißt, das Schlafen in der Kirche ist vorbei. Ja, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Die Leute stehen wieder auf. Und weißt du, dass es einen Unterschied macht, ob man irgendwo im Geist so rumhängt oder ob du im Geist stehst, wenn da vorne ein Dämon steht? Wenn hier die Leute stehen und da steht ein Dämon und die Leute stehen, dann haut der nämlich, dann probiert er gar nicht reinzukommen. Ja, stehen heißt automatisch auch widerstehen. Wenn wir stehen, wenn wir nicht nur liegen und wenn wir nicht erschlagen rumliegen im Geist, wenn wir stehen, dann sind wir im Widerstand gegen alles, was krank machen will. Und wenn mehr im Leib Christi stehen würden, hätte die Krankheit längst nicht so eine Chance. Könnte der Teufel und der Tod längst nicht so wüten, wie er es momentan tut. Also dieser ganze Kontext, ja, ein Aspekt ist wirklich die Schwachen zu stärken, die Kranken zu heilen. Aber ein Aspekt, den Jesus eben und diesem ganzen Komplex hier drunter gemacht hat, heißt ganz klar, aufwecken, damit wir stehen, damit wir Widerstand leisten. Ja? Und hallo, Wir brauchen das so dringend, dass wir mal wieder Widerstand leisten. Was hier in unser Land alles reinkommen will und die Christen leisten keinen Widerstand. Sie haben so ein passives Denken und sagen, wenn Gott will, dann wird schon nicht kommen. Und ich sage euch, Gott will nicht, dass es kommt, aber der Teufel will sehr wohl. Und wir müssen aufstehen und sagen, raus, raus. Ja. Und du wirst nie, stell dir mal vor, du liegst in deinem Bett und der Einbrecher kommt in deine Wohnung. Und du bleibst in deinem Bett liegen und sagst, geh raus. Genau. Was sagt denn der Einbrecher dazu? Sagt, du hast aber Meise. Du hast der Vollmacht. Du liegst in deinem Bett halbtot rum und sagst, geh raus. Glaubst im Ernst, dass der auf dich hört? Niemals. Ja. Aber wenn du stehst in deiner Wohnung, dann merkst du sofort, da geht die Tür auf und dann sagst du, gehst aber die Tür nicht rein. Oder bleib draußen. Ja. Vielleicht muss ich noch mal die armen Pastoren quälen. Eigentlich glaube ich, und ich rede jetzt nicht nur von einem Pastor, weil, weißt du, dieses Konzept, dass wir den einen Pastor haben, der ist für alles verantwortlich und die 50 müssen nichts machen oder die 100, das ist auch überholt. Ja? Aber die pastorale Komponente in uns, die wir jeder haben sollte, sollte wahrnehmen, schon vorher, wenn der Feind kommt und versucht, bei jemand von uns einzubrechen. Das wäre Warnung. Ja? Und wenn wir fit wären und wenn wir im wachen Zustand wären, dann würden wir das merken und würden wir nicht zulassen, dass manche Krankheit kommt. Ja? Ich habe eine Freundin von mir, die hatte, das ist viele Jahre her, hatte einen Traum. Und Gott hat sie gewarnt in einem Traum, dass irgendein Einbrecher oder sowas kommt. Und dann hat sie sich eine Zeit genommen oder sonst weiter, hat den Traum halt einfach überhört. Geschieht halt leider so. Ja? Was ist passiert? Ihre älteste Tochter hat Epilepsie bekommen. Ja? Und Gott hat sie ganz klar gewarnt gehabt und sie wusste es in ihrem Geist, wenn sie dem Traum Beachtung geschenkt hätte, wenn sie gebetet hätte, dann hätte sie das blockiert. Und so kam Krankheit rein in ihre Tochter. Und ich will jetzt da nicht tief reingehen, aber bei Epilepsie oder zumindest bei dieser Art von Epilepsie, glaube ich, ist es keine Krankheit, sondern ist eine dämonische Macht. Ja? Und so war auch der Traum, dass quasi wirklich was einbricht. Und dann saß man irgendwann ja, oben bei ihr. Und plötzlich, in einem Moment, wir haben gebetet, was anders, plötzlich sah ich in meinem Geist, habe ich einmal einen Moment gehabt, wo diese Gabe der Geisterunterscheidung kam. Und ich sah diese dämonische Macht ja, in dem Körper von diesem jungen Mädchen, war glaube ich 13 oder sowas. Und ich sagte, in Jesu Namen raus. Die dämonische Macht ging raus. Und das war schon witzig. Und sie blieb im Haus. Ah ja, weißt du, Dämonen sind nicht dumm. Ja, die blieb im Haus. Und ich wusste schon, die wartet jetzt natürlich auf die nächste Gelegenheit, wieder zurückzuspringen. Und ich sah, wie sie im Haus rausging. Ich wusste, das Mädchen ist geheilt. Und ich sagte, und in Jesu Namen, du gehst raus aus dem Haus. Und sie floh aus dem Haus. Und das Mädchen hatte von dem Moment an keine einzige epileptische Attacke mehr. Ja? Das ist mal, weißt du, wir wollen ja nicht immer so nur, dass es jetzt auch weißt du, diese konkrete Heilungen gibt, brauchen wir dringend. Aber da war es, das hast du ganz klar, zuerst war man nicht wachsam, haben wir geschlafen. Und nach hat Gott wirklich diese Gabe der Geisterunterscheidung. Und weil ich reingehen konnte in diesen Bereich und sah ganz klar, was dahinter ist, konnte ich es auch konkret ansprechen. Und dann war es ein Wort und das Problem war gelöst. Wenn man das nun mal wieder glauben würde, weißt du, nicht für jedes Problem ist es ein Wort, was die Lösung hat. Aber es gibt weit mehr Probleme, die wir mit uns rumschleppen, wo ein Wort die Lösung ist. Wir müssen nur wirklich dieses Wort finden, was Miri gesagt hat. Und jetzt kommen wir gleich weiter, ja, weil das passt nämlich dazu. Jetzt überspringen wir mal die Aussätzigen, sondern da unten heißt noch, treibt Dämonen aus. In der Tat ist es so, dass es genügend Probleme hier auf dieser Welt und auch im Leib Christi gibt, die sind vom Feind verursacht und da stecken letztendlich einfach Dämonen dahinter. Und da müssen wir das erkennen und wir müssen Autorität haben über die Dämonen, wir müssen sie rausschmeißen. Und eins habe ich gelernt. Ein Dämon weiß ganz genau, ob du Autorität hast oder nicht. Ob du nur dahin blabberst oder nicht. Weil wenn du nämlich nur sagst, geh raus in Jesu Namen und kannst es 500 Mal sagen, funktioniert es nicht. Aber wenn du wirklich in der Gabe der Geisterunterscheidung es siehst und es benennst, dann reicht ein Wort in Autorität, wenn du weißt, wer du bist in Jesus Christus, dass Jesus dich bevollmächtigt hat. Bist du bevollmächtigt? Ist jeder hier im Raum bevollmächtigt? Ja. Jeder hier ist bevollmächtigt. Und wenn es heute Vormittag oder heute früh deine Großmutter verkloppt hast, bist dann noch bevollmächtigt? Nein, das hat er schon immer so sicher. Wenn du bevollmächtigt bist, bist du bevollmächtigt dein Leben lang. Egal, ob du dich gut verhalten hast oder schlecht verhalten hast. Kannst du es glauben? Weil Jesus hat dich bevollmächtigt, nicht weil du gut bist, sondern weil du sein Kind bist. Ja? Wenn deine Großmutter heute früh verdroschen hast, bist du noch sein Kind? Ja. Aha. Also ihr habt es kapiert. Ja? Du bist bevollmächtigt aus dem einzigen Grund, weil du sein Kind bist. Kein Leistungsdenken, sondern Gnadendenken. Wenn jetzt aber der Teufel zu dir kommt und du hast deine Großmutter verdroschen, dann wird er natürlich probieren zu sagen zu dir, aber du bist doch gar nicht bevollmächtigt, weil deine Großmutter verdroschen hast. Und wenn dann auf seine Lüge reinfällst, dann hast deine Vollmacht verloren. Das heißt, du hast sie noch, aber du übst sie nicht aus. Und 95% der Christen fallen auf die Lüge rein. Das ist so. Ja? Du bist bevollmächtigt, weil du Kind Gottes bist. Und wenn du den Glauben wirklich hast, dann kannst du alles abschütteln, was vielleicht an dem Tag schiefgelaufen ist, und du gehst in die Autoritätsposition rein. Also dämonische Wesen müssen wir rausschmeißen. Und vielleicht ist das was, was wir als Deutsche so neu kennenlernen müssen wie kaum ein anderes Thema. Ich glaube, dass viel mehr von Dämonen verursacht wird, wie wir glauben. Und dass viel mehr Dämonen hinter manchen Sachen stecken. Ich will jetzt auch nicht hinter jedem Busch einen Dämon sehen. Es gibt Leute, die sehen hinter jedem Busch einen Dämon. Ja, das ist extrem. Aber es gibt auch Leute, die glauben eigentlich, dass in unserem aufgeklärten Land weniger Dämonen unterwegs sind wie in Afrika. Und das ist eine Lüge. Bei uns sind mindestens genauso viele Dämonen aktiv wie in Afrika. Nur die Afrikaner haben das Konzept mit Dämonen viel mehr wie Europäer. Und unsere aufgeklärte Weltsicht hat es weggemacht, dass es dämonische Mächte gibt. Und deshalb gibt es so wenig Heilung, weil wir nämlich dann probieren zu heilen, wo Befreiung notwendig ist. Und du kannst was nicht heilen, wenn es befreit werden muss. Dann wirst du nie weiterkommen. Dieses Beispiel von meiner, ja, die hieß auch Mirjam. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, sagen, jede Epilepsie ist dämonisch, obwohl es, glaube ich, ziemlich nahe liegt. Ich weiß es nicht, aber diese Epilepsie war eindeutig dämonisch. Ich hätte um Heilung beten können 50 Jahre und es wäre nichts geschehen. Warum? Weil es war eine dämonische Macht, die in sie reingekommen ist. Und die kannst du nicht heilen. Die dämonische Macht kannst du nicht heilen. Die musst du rausschmeißen. Ja? Genauso, wenn was eben nicht durch einen Dämon verursacht ist, gibt es ja auch. Und du probierst, die Leute zu befreien, dass sie geheilt werden, wird genauso nichts geschehen. Ja. Also natürlich müssen wir da abhängig sein vom Heiligen Geist. Wieder dieses Ding, wenn wir nicht abhängig sind vom Heiligen Geist und der Herr uns das nicht offenbart, ja, jetzt merkt man schon, wie Heilung verschiedene Aspekte hat. Ja. Aber das ist so, so wichtig. Ja. Und ich glaube, wenn wir mehr Autorität oder diese Autorität über Dämonen mehr ausüben, dann wird viel mehr Heilung geschehen. Also, sollten wir alle beten, dass diese Gabe der Geisterunterscheidung sich mehr manifestiert? Findet ihr das gut? Ich sage euch, ich glaube, das ist auch was, was wir in Deutschland ganz klar brauchen. Dass Gott uns wieder die Augen auftut, dass wir das im Geist unterscheiden können. Weil sonst tappen wir im Dunkeln. Ja. Lass uns mal kurz einen Moment, will ich einfach einen Moment machen, lass uns mal einen Moment aufstehen. Es ist ja nicht, dass wir jetzt begeistert sein wollen, aber ich glaube, dass wir unsere Hände ausstrecken sollen, weil wir sagen, Gott, wir brauchen diese Gabe. Wenn wir nicht mehr sehen, wenn wir nicht erkennen, es muss nicht immer ein Sehen mit deinen geistlichen Augen sein, es kann auch eine andere Art von Wahrnehmung sein, die Gott dir schenkt, aber wir brauchen diese Wahrnehmung. Und Heiliger Geist, du siehst, dass wir Hunger haben danach. Wir wollen diese Bewegung der Heilung haben, aber wir wissen, dass Heilung oftmals nur dann geschieht, wenn dämonische Mächte weggehen. Herr, und ich bete um diese Gabe der Geisterunterscheidung, dass du sie uns schenkst, dass du es wirklich auch jedem, ja, der Hunger hat, ja, was gibst, dass wir klarer unterscheiden können, dass wir wissen, wie wir beten sollen. Ob Befreiung dran ist, oder ob Stärkung dran ist, oder ob Erweckung dran ist, oder ob andere Dinge dran sind. Danke, Jesus, dass du was Neues geben willst. In Jesu Namen. Amen. So, setzen. Jetzt kommt der letzte Punkt. Von dem Punkt. Da haben wir noch einen vierten, den müssen wir jetzt hier schon noch abhandeln. Also stärken, Kranke heilen, ja, war das eine. Das zweite war Erweckung. Das vierte war hinausschmeißen, weil es hat gut dazu gepasst. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt, und der ist auch interessant, der heißt hier, die Aussätzigung reinigt. Und da gibt es einen Punkt der Reinigung. Und das ist auch was, was unter dem Komplex Heilung fällt und ist, glaube ich, auch total wichtig. Hast dich schon mal unrein gefühlt? Hast du schon mal gefühlt, dass du, wenn du in irgendeiner komischen Atmosphäre warst, dass diese Unreinheit an dir klebt? Oder hast du schon mal wahrgenommen, dass jemand, neben dem du vielleicht sogar gesessen bist, dass der ein Stück unreine Ausstrahlung hatte? Ja, es gibt's, gell? Unreinheit ist was, was hier separiert wird nochmal. Und ich glaube, das ist auch was, was wir total wissen müssen. Es gibt auch Häuser zum Beispiel, die haben eine unreine Ausstrahlung. Dann müssen wir die Häuser manchmal reinigen. Ja, dass eine Atmosphäre ist, wo Reinheit da ist. Und das ist dieser vierte Punkt. Und dann siehst du, dieses ganze Konzept von Heilung hat so viele verschiedene, ja, Aspekte schon. Und wenn du vielleicht krank bist, weil irgendwie was Unreines an dir klebt oder du ständig dich unrein fühlst, das Wort Gottes reinigt. Das Blut von Jesus reinigt. Das Wasserbad des Wortes reinigt. Es gibt viele Sachen, die reinigen. Oder, ja, bei der ersten Geschichte bei Matthäus von gestern, der Aussätzige kam und Jesus sagt, sei rein. Und manchmal reicht ein Wort, wo du Sachen mit dir rumgeschleppt hast. Sünde macht unrein, stimmt's? Sünde macht immer unrein. Aber ich sage, es gibt viele Menschen, die haben gesündigt, sie haben Buße getan, sie haben sogar ihre Sünde bekannt und sie fühlen sich immer noch unrein. Und dann brauchst du nicht nur das Wort, dir ist vergeben, sondern du bist rein. Und Jesus wäscht dich und du bist rein. Ja? Offenbarung einsteht, er hat uns gewaschen in seinem Blut und hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Weißt du, ein Priester dürfte nie unrein sein. Priesterschaft und unrein, das schließt sich aus. Und du wirst nie Priester Gottes sein können, wenn du dich unrein fühlst. Ja? Und Gott möchte dieses Unreinheit wegmachen. Und er möchte uns auch eine neue Autorität geben, zu sagen, du bist rein. Wenn du auch mal gesündigt hast oder wenn du mit was Komischem Kontakt hattest, dann bist du rein, du wirst wieder rein. Im Alten Testament haben sich die Priester gereinigt, es gab dieses Wasserbecken. Ja? Und ich glaube, dass wir das auch regelmäßig brauchen, weil wir kommen in Kontakt mit unreinen Dingen. Und das ist normal, weil wir leben in dieser Welt, da gibt es Unreinheit. Aber dann braucht man was, was sozusagen diese Unreinheit wieder wegmacht, weil wenn dieses Unreine an dir klebt, dann sagt der Teufel, juhu, Unreinheit, das gefällt mir, da gehöre ich dazu, wusch, Krankheit kommt. Versteht ihr? Das eine ist, wenn ich schlafe, ja, dann kommt Krankheit schnell. Und wenn ich mich aber unrein fühle, ist auch ganz schnell drin. Ja? Also ihr seht hier, dass es so viel Aspekte gibt. Und das Letzte, und das ist vielleicht das Wichtigste von allen, ganz am Anfang steht hier, als er seine 12 Jünger herangerufen hat, gab er ihnen Vollmacht, 10 Vers 1, Vollmacht über unreine Geister, sie auszutreiben. Also hinter all dem ganzen Konzept, was Jesus jetzt hier hat, sieht er letztendlich hinter allem unreine Geister. Er sieht, und das ist wiederum wichtig, dass wir diesen Gesamtkontext sehen, das Reich Gottes ist rein und heilig. Alle anderen Reiche sind unrein. Und da wirken unreine Geister. Der Tod ist ein unreiner Geist. Ja? Der Teufel ist Unreinheit. Und dann gibt es natürlich Sachen, die wir kennen. Totale sexuelle Unreinheit. Ja? Das sprüht vielleicht ganz speziell aus, aber es gibt auch noch eine Unreinheit, wenn du Leute manchmal siehst, die mit dem Geist des Mammon zu tun haben. Dann kannst du manchmal die Unreinheit, die Gier in ihren Augen sehen. Ja? Jesus sieht hinter allem, was zu dieser Schwachheit führt, unreine Geister. Ja? Und er sagt letztendlich, und das ist schon ein ziemlicher Anspruch hier, hinter jedem Problem dieser Welt sehe ich einen unreinen Geist. Das heißt jetzt nicht, dass bei jedem von uns irgendein Dämon drin ist. Das heißt es nicht. Aber wir sind alle getoucht irgendwie durch diese unreinen Geister, weil eben die gefallene Welt voll ist davon. Ja? Und das Erste und das Wichtigste, was Jesus macht, er gibt seinen Jüngern Autorität darüber. Und zwar sollen sie ein was tun. Und das ist das, was wir viel zu wenig tun. Er sagt, sie auszutreiben, und da haben wir wieder das Wort, was er von gestern schon kennt, Ekballo, hinausschmeißen. Also sagt Jesus, schaut mal, großes Erntefeld, und ihr dürft jetzt ganz viel hinausschmeißen an Einfluss der Unreiners. Und dieses Konzept der Aggression, des Angriffes, haben wir ganz stark verloren. Und das müssen wir wieder gewinnen. Und ich erzähle euch jetzt eine letzte Geschichte von mir, weil ich stehe jetzt nicht da vorne und sage, ich habe es ergriffen. Also absolut nicht. Ich merke immer mehr, wie ich es nicht ergriffen habe, aber dass ich es ergreifen will. Wir waren vor 4 Wochen waren wir in Berlin. Und Gott hat mir diese Stadt auch aufs Herz gelegt. Und wir haben in dieser Stadt schon viel gemacht. Es war aber auch immer wirklich was Angegriffenes. Und jeder, der ernsthaft vorwärts geht und gehen möchte, wird merken, dass es einen Konflikt gibt zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Nichtgottes. Ja? Ob das jetzt der Satan oder der Tod oder was auch immer ist, aber und die Welt, ja, aber es gibt diesen Konflikt, ja. Und die anderen Mächte wollen nicht, dass du vorwärts gehst. Und sie wollen das auch verhindern. Denn wenn du vorwärts gehst, bist du Eindringling. Von Gott her bist du nicht Eindringling, sondern die sind Räuber, aber von denen ihrer Sichtweise bist du ja Eindringling. Wir sind keine Eindringlinge, wir fordern nur das zurück, was Jesus gehört. Ja? Aber in denen ihren Augen bist du Eindringling. Und dann werden die auch nicht freundlich sein, wenn du kommst. Und wenn du das erwartest oder so im Christentum leben willst, dann musst du gehen. Ja? Weil das steht in der Aussendungsrede auch drin, dass sie nicht überall Halleluja schreien werden über die Predigt, dass Jesus alle heilen will. Die werden nicht alle Halleluja schreien. Das ist zwar komisch, aber es wird so sein. Ja? Also sind wir da hingefahren und dann sind wir zurückgefahren, haben unsere Sache gemacht, war anstrengend sowieso, aber das will ich jetzt gar nicht erzählen. Und dann sind wir zurückgefahren und dann haben noch eine Nacht bei meinen Eltern, weil die wohnen da auf der halben Strecke in Oberfranken. Waren wir noch eine Nacht dort und dann sind wir am Montag früh weiter und zurückgefahren und ich nehme meine große Tasche und ich mache eine falsche Bewegung und es ist mir richtig ins Kreuz reingefahren. Und ich dachte so, oh Herr, nicht schon wieder. Weil es ist eine körperliche Schwachheit bei mir, ja, Schwachheit. Da dürft ihr gerne beten, dass die stärker wird, ne? Und dann gibt es bestimmt noch andere Sachen, natürlich auch Sachen, die ich kenne. Und dann lag ich zu Hause, sind runtergefahren, ich bin teilweise gefahren, ich wusste schon, ist eigentlich jetzt Gift, wenn ich Auto fahre, weil das einfach, ja, so vom Natürlichen. Dann lag ich am Montagabend in meinem Bett und ich hatte richtig Schmerzen. Und dann hatte ich aber dieses Mal irgendwo, der ganze Körper hat geschrien, leg dich hin. Aber es war irgendwas in meinem Geist drin, was Widerstand geleistet hat. Er wollte irgendwie das nicht schon wieder. Weil, ich sag's euch, ich habe das schon zweimal richtig oder dreimal richtig erlebt, dass ich einmal wochenlang nicht mehr aufstehen konnte. Also ich hatte mal einen richtig heftigen Bandscheibenvorfall. Und interessanterweise hatte ich den 2 Wochen, bevor ich nach Berlin fahren wollte. Ja, also inzwischen bin ich der Überzeugung, dass es was Dämonisches war. Ja. Und dann lag ich dann irgendwann in meinem Bett und plötzlich kam der Heilige Geist über mich. Und plötzlich hatte ich Sekunden eine Offenbarung, wirklich eine Offenbarung, wie Gott es gesehen hat. Und ich habe in dem Moment total begriffen, ich dachte, naja, das ist halt Angriff oder sonst was und Schwachheit und sonst so weiter. Und plötzlich sah ich, wie in meinem Geist den Teufel, der Eindringling ist, ja, der wieder kommt, um zu rauben und zu stehlen. Und plötzlich bekam ich eine richtige, gottgegebene Aggression in meinem Geist. Richtige Aggression. Und plötzlich nahm ich genau diesen Vers wahr, er gab ihnen Autorität über jeden unreinen Geist. Und ich wusste, das gehört nicht zu mir. Das ist nicht meine Krankheit. Das ist nicht wieder der Schmerz, sondern das ist der Feind, der das jetzt probiert draufzudrücken. Und in dem Moment, ich habe es gesehen, ich habe es wahrgenommen und ich hatte in dem Moment Autorität und ich wusste, ich werde einschlafen und ich werde nicht so wieder aufwachen. Ja? Und es war wie in meinem Geist eine Kraft, die die körperliche Krankheit zurückgedrängt hat. Ja, da ist in meinem Geist was explodiert. Und ich bin aufgewacht und es waren 80% der Schmerzen weg. Weißt du, ich bin realistisch, waren keine 100% weg, waren 80% der Schmerzen weg. Und ich habe zum ersten Mal in meinem Geist richtig kapiert, worum es bei dem Thema Heilung hier eigentlich geht. Es geht darum, dass unser Geist wieder aufwacht und endlich wirklich kapiert, das ist der Teufel, ein Eindringling, der alles hier auffressen und kaputt machen will. Und wenn du die alten Heilungsprediger da anguckst, wie John G. Lake oder John Alexander Dowie, die hatten alle so einen Moment, wo sie plötzlich vom Zorn Gottes ergriffen waren und wo sie gemerkt haben, dass es der Teufel, der kommen ist, um zu rauben und zerstören. Und dann hat irgendwas in ihnen Besitz ergriffen und sie sind aufgestanden und haben den Teufel des Feldes verwiesen. Und dann geschah Heilung. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir das nicht wieder bekommen, dann werden wir immer Heilung auf so einem Niveau predigen. Dann wird ein bisschen Heilung geschehen, aber wir haben das Konzept dahinter nicht verstanden. Das Konzept ist nicht, dass Jesus ein bisschen heilen will, sondern Jesus möchte dem Feind, diesen unreinen Geistern sagen, es reicht hier auf der Erde. Raus! Ja. Und das ist was Aggressives, das ist nicht der liebe, sanftmütige Jesus, der kommt auf den Esel, ja, sondern das ist der aggressive Jesus Christus, der Feuer hat und kämpft gegen jede Form der Krankheit und Schwachheit und das in uns diesen Kampfesgeist, diesen Erweckungsgeist entfesseln will, dass wir gegen alles, gegen wirklich radikal alles, was ihn nicht meint, aufstehen. Und das ist die Armee Gottes der Endzeit. Die wird gegen alles aufstehen, ob das jetzt körperliche Krankheit ist, ob es irgendein Missbrauch ist, ob es die Schwachheit ist, ja, ob das Unreinheit ist. Es ist so viel verschiedene Aspekte, aber das eine ist, sie wird sehen, dass hinter allem, wirklich hinter allem, diese unreine Geister stecken. Und sie wird sagen, nein, diese Erde hat Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz zurückgekauft und wir nehmen die Autorität und verweisen diese unreinen Geister des Landes. Und wenn wir das tun, dann werden Wellen der Heilung kommen. Und nicht nur Wellen der Heilung, sondern auch Wunder. Wunder am laufenden Band. Aber ich sage jetzt, dieser Schlüssel, ja, hinter allem, ja, und ich hoffe, dass wir jetzt da ein paar gesehen haben, ist diese, er gab ihnen Autorität, Exousia steht im Griechischen, über jeden unreinen Geist. Und jetzt frage ich dich am Schluss nochmal, hast du Autorität? Bist du ein Kind Gottes? Gewiss. Hast du Autorität? Gewiss. Also hast du Autorität über jeden unreinen Geist. Und genau das muss unsere Herzen richtig ergreifen. Dass wir plötzlich den Feind sehen als wirklichen Feind, so wie David den Feind gesehen hat, als er sein Schäflein geraubt hat. Und er ist aufgesprungen und ist dagegen gegangen, weil er gewusst hat, dass Jesus hinter ihm steht. Er wusste, ich glaube, dass David wusste, dass er Autorität hat. Ich glaube auch, dass David, als er gegen Goliath gegangen ist, hat gesagt, ich komme zu dir, ja, du kommst mit diesen mächtigen Dingern, aber ich komme zu dir mit dem Namen des Herrn Zebaoth, den du für uns hast. Er hat nicht gesagt, nur allein im Namen, sondern mit dem Namen. Und er hat mit dem Namen Gottes, mit dem Namen Jesus, den Goliath, der zigmal größer und stärker und dämonisch belasteter war, besiegt. Und er hat ihn des Landes verwiesen und gesagt, du bist hier auf Israel, du hast hier nichts verloren. Und ich sage euch, dieses Feuer und diese Glauben und diesen Zorn, diesen göttlichen Zorn, den brauchen wir wieder. In Jesu Namen. Amen. Gebt Jesus mal einen Applaus. Yeah.